Meistens ich sehe etwas und dann habe ich in dem Moment, wo ich das sehe oder finde, habe ich eine Assoziation. Ja? Und dann muss ich das Ding insofern bewähren, dass ich dann auf eine Woche auch noch die Assoziation habe, damit ich nur mit dem Ding was verbinde. Und dann entsteht daraus eine Geschichte. Ja.
Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Lukas, es ist wieder soweit, bitte nicht anfassen, neuer Monat, neue Folge.
Ja, hallo Ralf und auch von mir nochmal hallo an alle da draußen.
Bitte nicht anfassen ist ja der Podcast eures Vertrauens, wenn es um skurrile kleine Museen geht. Das Konzept ist recht einfach erklärt. In jeder Folge besucht einer von uns ein Museum und erzählt dem anderen drüber, wie es war.
Genau, und da sind wir in so ganz verschiedenen, kleinen, skurrilen, alternativen Museen und meistens ist das Spannende daran nicht nur das Museum, sondern auch die ganzen Geschichten, die dahinter schlummern und ich sag mal so ein bisschen die Metaebene hinter dem Museum, die wir für euch besuchen. Und jetzt sind wir schon mittlerweile angelangt bei Folge 15.
Nee.
Nicht?
Nee, warte mal. Ja doch, du hast recht.
15 ist es dann.
Stimmt, du hast recht. Du hast mir auch schon eine gute Steilvorlage gegeben mit diesen Geschichten, denn ich fange heute mal mit einer Geschichte an. Sagt dir der Name Peter McIndoe was?
Noch nie gehört.
Peter McIndoe.
Mm-mm.
Okay, also Peter McIndoe ist US-Amerikaner, er ist Mitte 20 und hat das College abgebrochen. Und vor ein paar Jahren, also 2017, war Peter in Memphis, Tennessee unterwegs mit Freunden, als er zufällig eine Demonstration entdeckt hat.
Zufällig von Elvis-Anhängern?
Nee, Wurzelanhänger.
Okay, sorry.
Nee, das war im Zusammenhang mit der Wahl von US-Präsident Trump. Und das war eben eine Gegendemonstration. Und dann kam ihm der Einfall, hey, wir könnten da jetzt einfach mal mitdemonstrieren. Ich bastel mir jetzt mal ein Schild und schreibt da was drauf, was überhaupt nichts mit der Demonstration zu tun hat. Gesagt, getan, hat halt ein Schild genommen und hat drauf geschrieben, Birds aren't real. Also Vögel sind nicht echt. Und dann ist er mit diesem Schild halt mitmarschiert und wurde dann auch ab und zu von Leuten angesprochen und gefragt, so, was heißt das denn, was machst du da? Und dann hat er halt so eine Rolle angenommen und hat gesagt, ja, Vögel existieren nicht, das ist alles Bullshit, was uns da erzählt wird. Und hat dann so ein mediales Interesse erweckt, dass er quasi übers Internet bekannt wurde, über YouTube und andere Seiten, über Social Media. Dann hat sich eigentlich relativ schnell so eine Bewegung draus gebildet, nämlich die Birds Aren't Real Bewegung. Und das Ganze hat er dann auch nach einer Weile unterfüttert mit Informationen. Er hat wirklich wie so eine Geschichte drumherum ersponnen, in der es darum geht, dass die US-Regierung von 1959 bis 1971 alle Vögel umgebracht hat und durch Drohnen ersetzt hat, die aussehen wie echte Vögel und die sich aber auch aufladen, indem sie sich auf so Stromkabel setzen. Und wenn sie auf ein Auto kacken, dann ist der Vogelschiss eigentlich ein Peilsender, mit dem dann die Autos getrackt werden. Und die ganze Zeit hat Peter halt da diese Rolle gespielt und hat dann eben Leute gefunden, die da mitgemacht haben. Und so ist er dann immer wieder in Shows eingeladen worden. Es wurde darüber diskutiert. Und erst im Jahr 2021 hat er dann öffentlich zugegeben, hey, das Ganze war eigentlich nur ein Spaß. Ich wollte einfach mal gucken, wie so eine Verschwörungstheorie funktioniert. Und die Leute, die ihm gefolgt sind, die sagen auch, hey, wir wussten ja die ganze Zeit, das war eigentlich nur Spaß. So, und warum erzähle ich dir eigentlich jetzt diese Geschichte? Was hat das mit dem Museum zu tun? Es ist so, dass diese Geschichte von Peter McIndoe, die hat auch Roland Albrecht mitbekommen. Roland Albrecht ist der Direktor von dem Museum, das ich besucht habe. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Ich war ja in Berlin für dieses Museum. Und diese Geschichte von Peter, die ist bei ihm, ja, sagen wir mal, auf fruchtbaren Boden gefallen. Und da können wir uns mal einen Ton anhören. Nämlich Ton 1.
Ich war mal mit Leuten mal zusammengesessen und dann gab es so Verteilerkasten, da fing ich an, das zu erzählen. Die ganzen Verteilerkasten hängen alle zusammen. alle Verteilerkassen sind verkabelt auf der ganzen Welt miteinander, ja. Wenn es genügend viel ein Netzwerk von Verteilerkassen sind, dann bilden die eine eigene Intelligenz heraus. Ja? Und die haben uns schon lange unterworfen. Und die Verteilerkassen haben die Menschen unterworfen, dahingehend, dass wir immer mehr Verteilerkassen bauen. Wir sind so eine Sklaven der Verteilerkassen, um immer die Reproduktion der Verteilerkassen zu garantieren. Und das habe ich erzählt und da war eine, was? Stimmt das wirklich?
Okay, also Moment. Er hat sich jetzt quasi seine eigene Verschwörungstheorie ausgedacht mit den Verteilerkästen. Und das heißt, es geht heute ums Verschwörungstheorie-Museum in Berlin.
Nee, das gibt es leider noch nicht. Wäre mal eine gute Idee, finde ich. Aber es geht im Endeffekt um Geschichten, ums Ausdenken. Und Roland Albrecht, der hat das Ganze ja auch nicht ernst gemeint, sondern er hat das ja gleich, nachdem er es seinen Freunden erzählt hat, hat er gesagt, hey, war nur Spaß. Ihm gefiel diese Idee einfach so gut, dass er gesagt hat, ich schreibe da jetzt einen Text dazu und diesen Text, den kann jeder, der in mein Museum kommt, lesen. Und das Museum, um das es heute geht, das ist eben nicht das Verschwörungstheorie-Museum, sondern das ist das Museum der unerhörten Dinge. Das ist jetzt ein Begriff, der klingt relativ abstrakt.
Ja.
Ja. Und man denkt sich so, hä? Aber das erkläre ich gleich, beziehungsweise Roland. Du musst dir das so vorstellen, das Museum der unerhörten Dinge, das liegt in Berlin-Schöneberg und zwar zwischen den Hausnummern 5 und 6 in der Krellestraße. Also das hat wirklich jetzt keine eigene Hausnummer, sondern das liegt dazwischen, was ich irgendwie ganz passend finde für dieses Museum. Und von außen sieht es recht klein aus, also es ist auch sehr klein und ein bisschen wie ein Atelier. Also man kann durch so ein großes Fenster reingucken und dann sieht man da ja weiße Wände, relativ leerer Raum. Aber an diesen Wänden sind so Regale befestigt. Und auf diesen Regalen stehen ganz kleine Gegenstände, Dinge. Und das sind eben die Ausstellungsstücke von Roland Albrecht. Stücke aus ganz verschiedenen Materialien. Und eins dieser Stücke, das ist mir gleich aufgefallen, gleich ins Auge gestochen, nämlich eine Rose. Eine Rose mit zwei Blättern, die aber aussieht, als wäre sie verrostet. Und darunter steht dann auf dem Textblatt Goethe-Rose. Also nicht Gürtelrose, sondern Goethe-Rose, benannt nach Johann Wolfgang von Goethe. Und es geht eben darum, wenn man jetzt diesen Text liest, dass Goethe 1786 seine erste Italienreise ja unternimmt und er reist unter falschen Namen, nämlich unter dem Namen Johann Philipp Möller und verbringt dann auch Zeit im tschechischen, also im heute tschechischen Karlsbad. Und ab hier lese ich jetzt mal einen kleinen Ausschnitt der Beschreibung vor. Hier zitiere ich.
Vom Museum oder von was jetzt?
Vom Museumstext.
Alles klar.
Mit.
Ich habe keine Ahnung, worum es geht, ey.
Ja, das klärt sich gleich. Ich muss schauen, wo fange ich eigentlich an zu lesen? Warte mal. Ah ja, der falsche Name sollte ihn vor dem allzu schnellen Zugriff seines Herzogs Karl August schützen, aber auch vor Neugierigen, denn er war mit seinem Wärter in ganz Europa ein berühmter Mann. Unter falschen Namen aufzutreten, gab ihm zusätzlich ein Gefühl der Freiheit. Goethe fühlte sich schon eine ganze Weile unwohl in seiner Haut. Nichts wollte sich entwickeln, nichts gelingen. Die Arbeit für Herzog Karl August war ihm nach 10 Jahren fad geworden. Die Beziehung zu Charlotte von Stein entwickelte sich überhaupt nicht. Es wurde nur komplizierter. Er fühlte sich von ihr kontrolliert, in seiner Art getadelt. Alles um ihn herum empfand er als zäh, unfrisch, dunkel und versteinert. Sich selbst als fixiert, festgezurrt und eng. Er fühlte sich wie die versteinerten Rosen aus Karlsbad, die es damals wie heute in diesem mondänen Kurort zu kaufen gibt. Papierrosen, an denen sich, nachdem sie 2 Wochen im heißen Karlsbader Mineralwasser gelegen haben, Sprudelstein ablagert, der so den Rosen ein versteinertes, rostiges Aussehen verleiht. Johann Wolfgang von Goethe nahm als Johann Philipp Möller eine dieser versteinerten Rosen in seinem Reisegepäck mit. Sie sollten ihn fortan auf seiner Reise daran erinnern, wie erstarrt er sich in Deutschland fühlte. Zitat Ende. So, es heißt dann weiter, also ich muss jetzt ein bisschen zusammenfassen, weil es wirklich ein langer Text ist. Es heißt dann weiter, dass Goethe die Rose einem Gärtner in Palermo geschenkt hat. Und bis heute wird die Rose im Botanischen Garten in Palermo ausgestellt unter dem Namen La Rosa Pietificata del Signor Goethe, beziehungsweise kurz Rosa del Goethe. Und jetzt kommt's, schau mal, was ich hier habe. So, weil ich habe nämlich so eine Rose.
Ja, krass, hast du das Museum mitgehen lassen.
Nee, es ist so, dass ich ja anscheinend offensichtlich auch so eine Goethe-Rose habe. Ich habe die aber von meinem Onkel Erich geschenkt bekommen. Da war ich noch ein Kind. Und ich habe die eben bis heute, weil ich in meinem Kinderzimmer so eine Vitrine mit so Andenken drin habe. Und ich habe dann Roland Albrecht auch davon erzählt, worauf er gelacht hat und Folgendes gesagt hat.
Das ist eine ganz einfache Rose. Die kann man bis heute noch kaufen in Karlsbad. In einem Bad, da war ich mal. Und da gab es einen Kiosk eben so, das ist eine Papierrose und die kann man da kaufen. Und dann ist mir eingefallen an so einem Kiosk, wo ich es sah, Goethe ist von Karlsbad abgereist zu seinen Italienreisen, das fiel mir dann ein. Und dann seine Frau, die war Papierrosenherstellerin. Und diese zwei Basisinformationen, die hatte ich im Kopf. Und dann sah ich die Rose in Karlsbad, da habe ich gedacht, die hat er mitgenommen. Und dann schreibe ich die Geschichte.
Hä?
Das ergibt alles Sinn. Also wir haben ja jetzt schon eine Parallele zu dem, was Roland Albrecht ja vorher gesagt hat. Also er hat quasi irgendwie eine Inspiration, eine Idee, dann schreibt er einen Text und dann gibt es diesen Text im Museum zu sehen, zu lesen. Dieser Dinge gibt es quasi 20 zu sehen im Museum, zumindest als ich da war. Die sind alle von ihm selbst ausgedacht, diese Geschichten. Die sind also nicht echt, aber haben halt trotzdem so ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Wie zum Beispiel, dass Goethe ja in Karlsbad war. Also das greift er ja auf. Nur er spinnt die Geschichte quasi weiter und fügt dann was Fantasievolles ein. Und das ist dann so, dass er wirklich auch viel dafür recherchiert und vermischt dann eben halt Fakt und Fiktion. Und das hat er mir auch ein bisschen anschaulicher erklärt anhand von zwei Kerzen. Es gibt da noch auf so einem Regal zwei Kerzen, die da stehen. Das sind, ich würde mal sagen, faustgroße Kerzen, die aussehen wie Hasen. Und darunter werden die betitelt als Urhasen, als die Urhasen von Josef Beuys. Josef Beuys, sagt ihr was?
Klar, Künstler, Düsseldorf, ja, sehr abstrakte Kunst. Und ist nicht auch von Beuys das Zitat, jeder ist Künstler?
Das ist gut möglich. Das würde auf jeden Fall zu ihm passen. Beuys hat viel Aktionskunst gemacht und den kennt wahrscheinlich auch jeder oder wirklich sehr viele Leute vom Sehen, weil er ja immer als Markenzeichen diesen Filzhut aufhatte. Wie jetzt Roland Albrecht auf diese Ideen kommt und wie er Fakt und Fiktion vermischt, das soll er jetzt uns mal erzählen.
Als Beuys abgestürzt ist mit seiner Ju auf der Krim, wie er beschrieben hat, dann ist er von Tataren, die haben ihn gefunden, haben ihn mit Filz umwickelt und mit Fett eingerieben und dann ist er so ohnmacht aufgewacht. Das beschreibt Beuys selber in seiner Autobiografie. Und dann hat er gesehen, wie er zwei Kerzen haben ihm hingestellt. Das ist jetzt von mir dazu gebracht. Das ist jetzt von mir zwei Kerzen. Ja. Und darum hat Beuys sich immer wieder in seinen Kunstwerken auf den Hasen berufen. Das ist wieder Beuys. Ja. Der hat sich ja wirklich darauf berufen. Und da bringe ich auch Originalzitate vom Hasen. Jetzt füge ich also mehrere Sachen zusammen und füge dazu etwas von mir. Und ich sah diese Hasen, die habe ich wirklich in Russland gesehen einmal und dann habe ich das Wort an Beuys, weiß der Teufel, warum an Beuys gedacht und dann habe ich die Story irgendwie im Kopf gehabt. Ja? Aber um die zu schreiben, muss ich recherchieren.
Okay, also Moment. Das heißt, sein Museumskonzept ist, dass er einfach Geschichten erfindet und die zu bereits bestehenden Geschichten irgendwie hinzudichtet und dazu jeweils Objekte hat und die stellt er aus.
Genau, aber es geht immer bei den Objekten los tatsächlich. Also er hat nicht die Geschichte und dann sucht er sich irgendwie ein Objekt, sondern es ist umgekehrt. Er hat halt erst diese Dinge, nachdem das Museum ja benannt ist, und dann hat er eine Assoziation dazu. Das erklärt er auch gleich nochmal, also nur damit man jetzt das nochmal versteht, das sind, abgesehen von dieser Papierrose, die verrostet ist, sind das wirklich sehr gewöhnliche Dinge. Also ist zum Beispiel das gewöhnlichste Objekt überhaupt ein Stein, den er ausgestellt hat zum Beispiel. Oder ein Spielzeugauto oder ein Löffel oder Schrottteile. Und er findet diese Dinge halt oft auf der Straße, wo das dann jemand anders weggeworfen hat oder wo es vielleicht am Straßenrand auch jemand bewusst zurückgelassen hat. Und dann nimmt Roland Albrecht halt diese Dinge, sieht sie sich an, hat Assoziationen damit und er hört sie. Ton Nummer 4.
Natürlich ist es nicht ein Hören mit dem Ohr. Ich nehme jetzt kein kein Stethoskop und höre das Ding ab. Das Ding ist so blöd, das sagt nichts. Das funktioniert. Nein, ganz ehrlich gesagt, meistens ich sehe etwas und dann habe ich in dem Moment, wo ich das sehe oder finde, habe ich eine Assoziation. Ja? Und dann muss ich das Ding insofern bewähren, dass ich dann auf eine Woche auch noch die Assoziation habe, damit ich noch mit dem Ding was verbinde. Und dann entsteht daraus eine Geschichte. Ja.
Was macht Roland denn eigentlich sonst so? Was hat denn der für ein Background?
Guckst du mir ein Skript oder was? Nee, tatsächlich wird das als nächstes kommen.
Na, weil ich finde,
Roland Albrecht ist Künstler.
Ja, habe ich mir fast gedacht, ja.
Ja, also der war jahrelang als Fotograf tätig und holt sich seine Inspiration, also wie er diese Dinge aufbereitet, auch ganz klar, sagt er selbst, von der Kunstrichtung Fluxus. Hast du von der schon mal gehört?
Ja, tatsächlich. Berühmteste Vertreterin von Fluxus ist doch zum Beispiel Yoko Ono.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Also Fluxus, das ist so eine, auch eine Aktionskunst oftmals, so Performancekunst. Also es ist halt in den 60er Jahren entstanden, des vergangenen Jahrtausends, nee, Jahrhunderts, nee, doch, Jahrtausends, stimmt doch, gell?
Beides.
Ist ja egal, ist in den 60er Jahren entstanden und sollte halt so eine Anti-Bewegung sein zu der elitären Kunst und Anti zu, auch zu der Kunstszene und dass Kunst halt so vermarktet wird und dass nur reiche Leute sich Kunst leisten können und dass es so ein Bildungsding ist. Und da gab es dann auch ganz, ganz wüste Performance-Kunst, wo zum Beispiel ein Konzertflügel einfach zersägt worden ist oder wo man auch bewusst darauf verzichtet hat, Kunstwerke zu signieren, weil es ja auch oft so ist, oh, anhand der Signatur siehst du, von welchem Künstler das ist und dann wird dadurch der Wert gesteigert von einem Kunstobjekt. Beuys war übrigens auch eine Zeit lang im Fluxus unterwegs. Mhm. Ein anderer Vertreter ist George Brecht, den Roland Albrecht sehr schätzt. Über den kann er auch mal ganz kurz was erzählen.
Zum Beispiel George Brecht hat ein Bild gemacht, das ist unheimlich schön. Das aber von die Idee her, die Insel of Man, die da bei England liegt, ja, die sieht so ähnlich aus wie eine Insel in der Karibik. Und dann hat er gemeint, die müsste man alle 20 Jahre austauschen. Da hat er so ein Bild gemacht, wo ein Dampfer diese Insel in die Karibik bringt, weil da ist es immer so kalt. Und diese karibische Insel zur Abkühlung, die kommt dann 20 Jahre da hoch. Und diese allein so eine Idee zu haben, die finde ich einfach top magisch. Ja. Und Fluxus hat etwas mit sehr ernst gemeinten, überlegten, aber auch Blödsinn zu tun. Ja. Aber jetzt nicht Blödsinn, nicht im Sinne von ha, so Schenkelklopfen, sondern da steckt mehr dahinter. Ja. Es gibt zum Nachdenken. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass ich Fluxus-Künstler bin, Gottes Willen, aber ich fühle mich dem nah.
Okay. Es korrespondiert ja mit dem, was er vorher gesagt hat über seine Objekte, oder? Noch mit der Strategie, dass er quasi sagt, er hat was ernst gemeintes, also zum Beispiel irgendwelche Künstlerbiografien und fügt dann was hinzu, wo sicherlich auch der ein oder andere Blödsinn dabei ist.
Ja, also du lernst schon was, aber du musst halt echt aufpassen, dass du es nicht einfach so glaubst. Ja? Und diese Idee für das Museum der unerhörten Dinge, die ist Roland Albrecht 1997 gekommen. Also es ist schon über 20 Jahre alt, 25 Jahre gibt es jetzt dieses Museum. Da wurde nämlich in Dresden angefragt für die Galerie Raskolnikow. Da sollte er eine Ausstellung konzipieren. Die hat er dann damals schon Museum der unerhörten Dinge genannt. Und das hatte dann auch schon eben das gleiche Konzept. Danach wollte er das digital weiterführen. Da wollte er sowas wie eine Wikipedia-Seite aufbauen, wo er quasi Artikel schreibt, die halt auch nur halbwahr sind, mit Verlinkungen auf irgendwelche anderen Halbwahrheiten, andere Dinge. Und dann war es aber so, also der war zu dem Zeitpunkt ja auch schon in Berlin, dass ihm eine Raumeinheit angeboten worden ist. Nämlich in der Krellestraße, also in dem heutigen Sitz des Museums der unerhörten Dinge. Und dann hat er halt die Chance wahrgenommen und das halt da reingesetzt als echtes Museum. Und das ist auch wirklich im Teil des Museumsverbunds, weil er erfüllt auch tatsächlich sehr viele Kriterien, die andere Museen auch haben. Er hat einen zugänglichen Ausstellungsraum, er hat regelmäßige Öffnungszeiten, er hat Objekte, die er ausstellt, er arbeitet wissenschaftlich und er hat sogar ein Depot mit über 300 Objekten, die nach Gewicht sortiert sind. Wie er schon ja angedeutet hat, er ist Fluxus sehr nahe und bei Fluxus ist vieles lustig, aber es gibt auch einen ernsten Anspruch dabei. Und so ist es ja bei seinem Museum auch. Da ist es so, dass es zwar einfache Dinge sind, Also es sind jetzt keine besonderen Dinge. Und das halt zu hinterfragen. Besondere Dinge, damit meine ich jetzt zum Beispiel im Haus der Geschichte in Bonn, da ist ja der Pullover von Helmut Kohl ausgestellt, den er anhatte, als er da die Verhandlungen hatte mit Gorbatschow. Und das ist ja eigentlich auch ein normales Ding, aber dadurch, dass halt so eine historische Persönlichkeit wie Kohl den zu diesem Zeitpunkt auch noch anhatte, gewinnt das an Bedeutung. Das kannst du ja nicht einordnen, was das ist, welche Bedeutung das hat, wenn du den Kontext nicht hast. Dann ist das für dich einfach ein Ding. Aber im Gegensatz dazu hat halt Roland Albrecht diese ganz, ganz gewöhnlichen und vor allem unbedeutenden Dinge. Und das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass das halt nur so unbedeutende Dinge sind. Der will gar nicht irgendwelche Prunkgegenstände haben.
Jedes Ding hat eigentlich eine Bedeutung, wenn man es zulässt, wenn man die mit Bedeutung auflegt. Und das ist die Erzählung. Es ist so ähnlich, wie wenn man im Urlaub ist, an der Nordsee, Ostsee oder weiß der Teufel wo, man findet da am Strand eine Muschel. Also es soll mir niemand erzählen, dass es die erste Muschel des Lebens war. Das ist jeder Mensch, Muscheln gibt es zu zigtausenden. Aber man nimmt die Muschel mit nach Hause und an der Muschel hängt die Geschichte des ganzen Urlaubs. Und man denkt sich immer wieder, wenn man die Muschel sieht, ich war dort im Urlaub. Und verbindet damit viele, viele angenehme oder blöde Sachen. Ich weiß nicht, wie der Urlaub verlaufen ist, aber man verbindet damit etwas. So ist es bei allen Dingen, glaube ich. Ja. Ich nehme es auf und gebe den Dingen wieder eine Geschichte.
Ja, sehr philosophisch, aber würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Erinnert mich auch übrigens wieder ins Elvis-Museum, wo ja auch lauter Dinge drin sind, die eigentlich total alltäglich sind. Und nur weil sie irgendwie mit Elvis Presley in Verbindung stehen, haben sie eine Bedeutung. Aber wäre da nicht Elvis Presley, dann wären die halt irgendwo anders. Also dann hätten die überhaupt keine Bedeutung, meine ich. Und so stimmt es. Also letztlich sind es die Erzählungen, die Objekten erst zu dem verhelfen, was sie sind. Ja. Ist ja auch eine ähnliche Strategie, zum Beispiel mit dem Hosensackmuseum in Basel, wo ich war, falls du dich noch dran erinnern kannst. Da war es ja auch so, das sind ja komplett alltägliche Gegenstände. Holzlöffel, Fiat 500 Modelle, das ist ja nichts, was irgendwie einen hohen materiellen Wert hat. Und nur aufgrund der Anordnung und nur aufgrund der Präsentation wird diesem Objekt eine Bedeutung gegeben. Und damit hat es musealen Wert. Ja.
Oder wenn wir jetzt zum Beispiel das Wurzelmuseum heranziehen. Diese Objekte sind ja nicht bearbeitet, sondern das sind ja einfach nur Wurzeln, die halt für den Aussteller, für den Bernd, eine bestimmte Assoziation haben und dadurch halt eine Bedeutung gewinnen. Dass zum Beispiel, dass er sagt, ach, das ist doch ein Biber.
Wir könnten ja vielleicht mal so eine Art Kategorisierung für die Bitte-nicht-anfassen-Museen reinbringen, weil ich schon das Gefühl habe, dass je mehr Museen wir besuchen, desto mehr lassen die sich in so Kategorien einteilen. Zum Beispiel, es gibt diese Museen, bei denen wir waren, die so ganz viel über irgendein Handwerk beschreiben, was vor Ort für ein Dorf ganz wichtig war, also so Mausefallen, Peitschne und sowas. Dann haben wir so diese Museen, die so ein bisschen anarcho sind, sag ich mal, wo es eigentlich eher so darum geht, was macht ein Objekt zu einem Objekt? Und zwar das, diese Bedeutung, da würde ich eben sagen, Hosensackmuseum, Wurzelmuseum und jetzt auch hier Museum der unerhörten Dinge. Dann haben wir häufig noch so eher naturhistorische Geschichten oder generell Materialgeschichten, wie zum Beispiel hier das Ziegelsteinmuseum oder das Zusatzstoffemuseum. Also ich finde, wir könnten mal so eine Kategorisierung irgendwie einführen.
Wie würdest du denn eigentlich das Museum Ville Montagne einordnen? Das war ja das, wo es um dieses Grenzgebiet geht. Das ist ja schon dann ein geschichtliches Thema, ne?
Ja, aber so wie das Levi-Strauss-Museum. Das ist für mich geschichtliches Museum, lokalgeschichtliches Museum. Ja. An alle Hörenden da draußen, ihr müsst jetzt natürlich, so ihr das noch nicht geschafft habt, alle vorangehenden Folgen anhören.
Ja. Ja. Aber was Roland Albrecht erzählt hat, ne, dass man quasi diesen Dingen einfach selber eine Bedeutung gibt, das ist ja, glaube ich, was, wo jeder nachvollziehen kann. Mit dieser Muschel als Beispiel jetzt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast doch bestimmt auch so Gegenstände, oder?
Hunderte. Also eines ist mir aufgefallen. Ich war vergangenen Sommer in München, habe da Freunde besucht. Und da waren wir im Flaucher, also quasi die so eine Strandregion am Fluss, an der Isar. Und da war ein Ziegelstein. Und dann habe ich ein Kieselstein. Und dann habe ich den umgedreht.
Das war schon ein Unterschied.
Also es besteht ja nur aus Kieselstein in dieses Ufer. Und dann habe ich einen umgedreht. Und dann stand da hinten, hat jemand mit Edding Schand draufgeschrieben. Also Schande, nur ohne E, Schand. Und dann dachte ich mir, hä, wie geil ist denn das? ja, den habe ich mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ist ja schon geil, wenn du den Schandstein hast. Aber irgendwie, der Kontext ist so witzig, dass ich zufällig von Millionen von Steinen, die da liegen, genau einen habe, wo Schand hinten drauf steht. Ja.
Ja, und dass du jetzt auch noch weißt, unter welchen Umständen du den halt gefunden hast, in welchem Kontext sozusagen. Dass du da in München warst und dadurch hat es auch Erinnerungswert. Ich habe nämlich auch kurz nachgedacht und mir sind da sofort einige Gegenstände eingefallen. Zum Beispiel habe ich so einen ganz kleinen Holzsplitter, der ist 15 Jahre alt und den habe ich damals eben auf der Abifahrt mitgenommen von Paris. Der erinnert mich jetzt immer an Paris. Oder ich habe noch in so einer Kiste ein Haarbüschel, wo ein Kaugummi drin klebt. Der erinnert mich an eine Party, wo halt ein Mädel war und die hatte da diesen Kaugummi drin und dann sollte ich den irgendwie rausmachen. Dann habe ich den mit der Schere rausgeschnitten und weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich dieses Haarbüschel halt behalten bis heute.
Vielleicht hast du dich ja in die verguckt gehabt oder so.
Nee, ich habe leider vergessen, wie die aussieht, keine Ahnung. Aber wobei, ich damals, ja. Aber ich finde das halt total wichtig, also diese Dinge, die eigentlich nichts wert sind, wie jetzt Haare, so, oder ein Holzsplitter, die haben für mich persönlich halt wirklich diesen Erinnerungswert. Die sind so eine Stütze für mich. Weil hätte ich diese Gegenstände nicht, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr an diese Situation erinnern.
Kann gut sein, ja.
Es ist also total subjektiv, ne, was man halt mit diesen Dingen assoziiert, was man mit diesen Dingen in Verbindung bringt. Und so ist es ja bei Roland Albrecht im Endeffekt auch. Der sieht was und dann drückt er einem ja seine Geschichte quasi auf. Also freundlich, ja, das klingt so hart.
Ja, wie viel Zeit hast du denn in dem Museum verbracht bei Roland Albrecht?
Naja, ich war da schon 2 Stunden, aber halt auch, um viel mit ihm drüber zu reden, weil ich es halt ganz spannend finde. Wie halt so oft in Museen ist es ja ganz spannend, was sich die Leute dabei gedacht haben zu erfahren.
Mhm. Und wie viele Leute gehen da so hin?
Schon viele. Ich weiß nicht, wie viele, aber er sagt, dass es Berlins meistbesuchtes Museum ist, wenn man es auf die Quadratmeterzahl quasi runterbricht.
Besucher pro Quadratmeter Museumsfläche. Aber ist das jetzt die Wahrheit oder ist das jetzt die Bedeutung?
Ich würde mal sagen, es ist eine Behauptung, die schwer nachzuprüfen ist.
Das ist richtig, ja.
Also bei ihm weiß man nie so wirklich, wie er es jetzt meint. Ich habe ihn ja zum Beispiel auch gefragt, wie es mit seinem Museum weitergehen soll in Zukunft, weil Roland Albrecht ist ja jetzt auch schon 70 Jahre alt. Und dann hat er gesagt, er macht eine Hafenkneipe draus. Weil, wenn das ja mit dem Klimawandel so weitergeht, dann steigt der Meeresspiegel und irgendwann liegt es dann quasi am Meer und dann kann er aus dem Museum der Dinge eine Hafenkneipe machen. Verstehst?
Okay.
So ist er drauf.
Also ein ganz schön verrückter Typ.
Sehr sympathisch, sehr lustig. Ja, und ich habe mich mit ihm auch nach dem Museumsbesuch noch ein bisschen vor das Museum gesetzt und da haben wir einen Kaffee getrunken. Also es war wirklich sehr angenehm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, da war ja wahrscheinlich gefragt, so wie lange braucht man eigentlich, um da durch dieses Museum zu kommen? Weil es ist ja ein sehr textlastiges Museum. Das heißt, es geht ja darum, wirklich diese Sachen durchzulesen, diese Texte. Und ich denke, da bist du in, weiß ich nicht, 1 Stunde, 1,5 Stunden durch.
Mhm.
Aber weil das eben so textlastig ist und ja auch ein gewisses Vorwissen braucht, wie jetzt zum Beispiel über zu wissen, wer Beuys ist, richtet sich das Museum jetzt nicht an Kinder oder Jugendliche unbedingt.
Okay, also wahrscheinlich, du musst auch zumindest grundlegend Ahnung von Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert haben, schätze ich mal.
Ja.
Zumindest mal Namen gehört haben, um es irgendwie einordnen zu können.
Also wer jetzt nicht weiß, wer Goethe ist, der sollte vielleicht auch nicht in das Museum gehen. Alles so würde ich das jetzt mal von der Dimension her nahelegen. Ja.
Und würdest du nochmal hingehen?
Ja, ich würde nochmal hingehen, aus 2 Gründen. Der eine ist ja der, dass viele Dinge noch unerhört sind. Die liegen ja im Depot und immer wieder findet er ja neue Dinge und tauscht das dann aus. Das heißt, wenn ich das nächste Mal hingehe, da sind dann bestimmt andere Dinge ausgestellt. Mhm. Und zweitens würde ich ihn tatsächlich einfach gerne mal wieder auf einen Kaffee treffen. Mich mit ihm drüber unterhalten, was so Neues gibt. Das klingt jetzt irgendwie echt doof, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
Ich finde, es klingt überhaupt nicht doof.
Okay.
Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass diese Leute, die so ehrenamtlich oder halt nebenbei das Just for Fun Museum betreiben, dass es echt ziemlich coole Leute sind.
Die haben echt interessante Sachen zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast das schon angekündigt, dass es ein bisschen so um die Meta-Ebene heute geht. Aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was jetzt noch irgendwie offen geblieben ist. Ich müsste es mir halt auch mal angucken. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich in Berlin bin.
Kann ich sehr empfehlen. Ich finde halt, dass das ein Museum ist, dass wenn du dich drauf einlässt, dass das dich halt nochmal zum Nachdenken anregt. So wie wir halt jetzt auf dieser Meta-Ebene ein bisschen drüber sprechen, was macht eigentlich ein Museum aus? Oder auch mit diesen Kategorien, dass wir jetzt überlegt haben, okay, in welche Kategorien fallen eigentlich die Museen, die wir besucht haben. So ein Museum ist das. Und das ist halt ein Besuch, von dem du zehren kannst, wo du was mitnimmst, wo du nicht nur halt jetzt was lernst, während du da bist, sondern wo du halt dann ins Denken kommst. So.
Wir könnten ja mal ein Bitte-nicht-anfassen-Museum gründen, wo wir quasi Dinge ausstellen, die alle in kleinen Museen drin sind. Und dann quasi jedes Mal, also dass wir quasi aus unserem Podcast ein Museum machen.
Hey, ganz ehrlich, habe ich vorher auch schon überlegt.
Jeder soll uns, also bei jedem Museum, wo wir bislang waren, die sollen uns alle ein Objekt irgendwie als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Und dann stellen wir das irgendwo aus und dann nennen wir das Museumsmuseum.
Ja genau, Museum der Museen. Ja, warum nicht?
Dann sammeln wir von jedem O-Töne ein, Bilder und dann erklären wir quasi die Leute hinter skurrilen Museen und widmen denen ein Museum. Und die kriegen alle einen freien Eintritt jedes Jahr. Du, lass uns das mal überlegen. Ich finde die Idee, ein Museumsmuseum zu gründen, gar nicht so doof. Müssen mal überlegen, wie wir das machen.
Ich habe ja so einen Langzeitplan. So einen Langzeitplan oder einen Wunsch, besser gesagt, dass wir das jetzt noch 3 Jahre machen. Mhm. Oder, naja, beziehungsweise jetzt noch 2 Jahre. Weil dann haben wir 36 Museen besucht und dann können wir daraus ein Kartenspiel machen. Ein Quartett oder so.
So ein Quartett.
Ja.
Ja, geil. Ja, aber du, bitte von unseren ganzen zukünftigen Ideen nicht so rausplappern, weil sonst wird das vielleicht von irgendjemandem kopiert. Ja gut, dann würde ich sagen, bevor es jetzt zu sehr ins Weirde abdriftet und bevor wir zu viele unserer Marketing-Ideen hier raus posaunen, vielen Dank, Ralf, dass du für mich, für uns, für alle da draußen in Berlin warst und dir das Museum der unerhörten Dinge angehört hast.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Genau, gut.
Und kannst du denn was über deinen nächsten Besuch erzählen? Wohin soll es gehen?
Ja, also es wird aller Voraussicht nach, es ist noch nicht ganz sicher, es wird wieder um Dinge gehen, die dafür sorgen, dass es Menschen danach besser geht.
Ja, das finde ich gut. Ein positiver Ansatz, finde ich gut.
Ja, es ist ein sehr positiver Ansatz. Und es sind Dinge, die Menschheit schon seit Jahrtausenden benutzt, jeder von uns schon mal in der Hand hatte, die aber eigentlich nur dafür gut sind, an was anderes ranzukommen, was die Menschen glücklich macht. Und darum wird es gehen.
Mhm. Ja, ich weiß Bescheid. 100%.
Ganz klar.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank für alle, die so lange durchgehalten haben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet, wenn ihr 5 Sterne dalasst, wenn ihr eine Bewertung schreibt. Wir lesen auch gerne diese Bewertungen. Und ja, bleibt gesund.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.